Ich wollte einfach irgendetwas machen, das wirklich einen Impact haben kann, aber auch, womit ich mich selber ernähren kann natürlich. Und viele Leute hatten dann diese Tipps, ach, du sollst vielleicht zu den Investoren gehen oder du sollst dies machen und du sollst das machen. Und das war einer meiner größten Rock Bottoms, weil ich halt nicht darauf gehört habe, was ich will. Und ich habe nicht investiert, herauszufinden, was mir wichtig ist. Und sobald ich dann gemerkt habe, oh, das klappt nicht, wenn ich einfach nur darüber überlege, was soll ich machen, anstelle, was will ich machen und was ist mir wichtig.
Hi Katharina.
Hi Felix.
Ich habe einfach aufnehmen gedrückt, das muss man auch machen.
Einfach Record, ja, richtig frech, war noch gar nicht so weit.
Was machst du am Wochenende, das hast du gerade gesagt?
Ja, ich überlege gerade, was ich am Wochenende mache, weil ich komme gerade erst aus einem sehr langen Urlaub und habe mich noch nicht so richtig sortiert.
Very nice. Siehst du, Frage beantwortet. Du brauchst gar kein Wochenende, bei dir ist immer Wochenende, seit du selbstständig bist.
Ja, genau, living the life. Von jetzt an nur noch Lotterleben. So läuft es, oder?
Ja, ja, ich kenne mich da bestens aus als New Yorker, immer Lotterleben. Mhm. Was machst du am Wochenende, ist der wunderbare Podcast von der Zeit, in dem Ubi Neo und Christoph Arment eine Stunde lang über die zwei kürzesten Tage der Woche reden. So steht das auf zeit.de. Ein Podcast, den wir hier sehr gerne empfehlen, um mal kurz shoutouten. Das ist immer schön, wenn sich andere Leute so viel Mühe machen. Podcast ist unglaublich anstrengend. Wer das nicht glaubt, probiert es aus. Und dieser Podcast gibt es schon sehr, sehr lange und er führt wirklich in ganz tolle Wochenenden von ganz tollen Menschen. Und noch einen Shoutout schicken wir gleich hinterher. Der geht in eine ganz andere Richtung. Nämlich an das Team von radio.de, Katharina. Radio.de, benutzt du die App?
Ja.
Weil ich bin da als Ami so ein bisschen außen vor.
Ich benutze die tatsächlich, weil das lange Zeit, glaube ich, die einzige App war, die alle Radiosender empfangen hat. Und da ich auch sehr lange Zeit wirklich nur so eine ganz traurige kleine JBL-Box, aber sehr verlässlich verwendet habe, war das perfekt dafür, um mir alle meine Radiosender auf diese Box zu spielen.
Jetzt, wo du das sagst. Natürlich, klar, Radio. Ich habe, als ich hierher gezogen bin, vor inzwischen mehr als 10 Jahren, Bundesliga über Radio.de gehört, weil ja auch die Radiosender in Deutschland lange gebraucht haben, bis sie so richtig gute Streams hatten auf ihren eigenen Websites und Radio.de war da schon viel schneller dran. Und jetzt ist Radio.de eine Riesenplattform, die seit neuestens auch Podcasts featured. Und siehe da, wer wird da gefeatured? Wunderbar Together. Also vielen Dank. Und einen großen Tusch an Radio.de. Vielen Dank, dass ihr euch für uns entschieden habt. Olli, unser Dritter im Bunde, hat gesagt, Radio.de ist ein Riesengeschenk für uns, weil ganz viele Menschen uns gefunden haben, jetzt schon über Radio.de. Und wie du sagst, alles dort zu finden ist, was sich am Radio in Deutschland aufhält. Und ich habe gerade gehört von einem Amerikaner hier, der mir gesagt hat, do you know who are the people that really listen to radio and podcasts? It's the Germans.
It's true.
The Germans sind große, große Radiohörer und Radiofreunde und deswegen hören sie auch so gerne lange Podcasts wie unseren. Danke, Radio.de.
Vielleicht auch am Wochenende. Ich möchte übrigens noch kurz zu dem Wochenende hinzufügen, dass wer kleine Kinder hat, für den sind diese 2 Tage nicht unbedingt die kürzesten in der Woche. Es können auch die längsten in der Woche sein.
Stimmt, es können die allerlängsten sein. Die meistens gefürchtetsten Tage. Oh Gott, es ist Wochenende. Was mache ich? Ja, absolut.
Da könnte man vielleicht nochmal am Subtitle arbeiten. Aber ich habe auch überlegt, vielleicht lasse ich mich da ja noch ein bisschen inspirieren.
Die 2 längsten Tage der Woche. Das fände ich einen coolen Subtitle. Also für unseren Gast Gesche Haas sind die 2 Wochenendtage, glaube ich, auch mit die längsten der Woche. Sie hat nämlich kleine Kinder. Sie hat ein nicht mehr ganz so kleines, feines Business und eine große, große Community an Female Entrepreneurs in Amerika und der Welt, die sich über sie zusammenfinden. Und das Coolste ist, Katharina, als du ihre Bio gelesen hast, hast du gesagt, oh mein Gott, what? Where does she live? Das musst du noch kurz verraten, bevor wir in den Podcast einsteigen.
Ja, sie lebt in Jackson Hole, Wyoming. Und meine alleine, das ist ja schon ein fantastisches Setting. Es muss wunderschön da sein. Ich bin irgendwann mal durchgereist und habe nur allerbeste Erinnerungen. Es ist sehr, sehr ländlich da. Und ich fand den Widerspruch auch so spannend, weil einerseits ist sie eine totale Netzwerkerin und baut diese riesige Community auf. Andererseits lebt sie in dem Bundesstaat, der die kleinste Einwohnerzahl hat. Es ist nicht mal, oder es ist eine knappe halbe Million. Also da sind wirklich nicht so viele Leute. Sie lebt in einer richtig, richtig, richtig kleinen Stadt. Ich weiß nicht mal, ob das als Stadt durchgeht, wo sie lebt, Jackson Hole. Aber das fand ich sehr spannend. Und ja, wir haben mit ihr über ihre Community gesprochen, wie sie die aufgebaut hat, wie sie die ausbaut, wie sie die auch monetarisiert hat. Weil auch das ist ja nicht immer leicht.
Und es geht auch noch um vieles andere, um Eswatini, das Land in Afrika, um Tiefen im Unternehmerinnen-Dasein und die Frage, was man macht, wenn man eigentlich überhaupt nicht ernst genommen wird.
Ja.
Als weibliche Unternehmerin. Und um eine Frau, die ich ganz zufällig getroffen habe auf einem Boot bei einer Konferenz, die plötzlich neben mir saß und die ich schon lange, lange online verfolgt hatte, weil ich das wirklich sehr bewundere, was sie mache. Viel Spaß. Und das mit den Wochenenden, das bespreche ich nochmal. Mit Gesche Haas, das reimt sich sogar. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Gesche Haas. Hi.
Hallo, ich bin so froh, hier zu sein.
Hi Gesche, schön, dass du dabei bist.
Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht genau weiß, wie ich diesen Podcast anfangen soll, weil uns so ein magischer Moment zusammengebracht hat. Wir waren auf einer Konferenz vor ein paar Wochen, die heißt Summit, und ich habe in der Teilnehmerliste gesehen, dass du da bist und habe gedacht, wow, Gesche würde ich wirklich sehr gerne treffen. Und es hat nicht geklappt und am letzten Abend der Konferenz beim Abendessen setze ich mich an einen Tisch mit wildfremden Leuten und plötzlich stehst du neben mir, wie so aus dem Nichts, aus dem völligen Nichts. Und du sagst auch noch, hi Felix. Und ich habe dich angeguckt, wir hatten uns noch nie zuvor getroffen. Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Da waren tausende Menschen und wir landeten am selben Tisch.
Total verrückt. Und ich fand auch, sobald wir angefangen haben zu reden, es gab immer mehr so Zufälle, so, oh, das haben wir auch gemeinsam. Und hat so viel Spaß gemacht.
Ja, und dann habe ich, Catalina, ich habe dann sofort beschlossen, Gesche wird in diesen Podcast kommen. Und jetzt hat es tatsächlich geklappt. Freue mich wirklich riesig, dass du da bist. Wir sehen uns ja auch über Video. Das können jetzt alle nicht sehen, aber Gesche und ich haben beide grüne Hemden an und Catalina nicht. Das müssen wir noch klären.
Ja, wie gesagt, I didn't get the memo. Es tut mir wirklich leid. Ich entschuldige mich ausdrücklich, aber beim nächsten Mal. Manchmal kommen unsere Gäste ja wieder. Dann stimmen wir uns ab vorher.
Wir müssen unbedingt ein Treffen haben, vielleicht sogar auf einem Schiff.
Ja, eigentlich ist unsere Podcast-Farbe blau, aber ich freue mich, dass wir heute ganz in Grün sind, weil das führt uns auch in deinen Wohnort. Also wenn man dich so googelt und so, dann findet man ja sehr, sehr viele Artikel über dich, Gesche. Artikel, die du zum Teil selber geschrieben hast, aber auch viele, viele Interviews und Features. Und es steht da immer dieser Ort Jackson Hole, Wyoming. Und irgendwie, also Catalina hat nochmal ihre ganz eigenen Beziehungen zum Mittleren Westen, da kommen wir gleich dazu. Aber wenn ich das höre, denke ich immer an Loch. Was ist das denn? Bitte hilf uns mal allen, die nicht wissen, was Jackson Hole ist. Wie sieht's da aus? Wie sieht's um dich herum aus in deinem Wohnort?
Ja, also als erstes, es ist sehr viel Natur hier, sehr viel Berge hier und daher kommt auch der Name. Also Jackson kommt von einem Mann, der in den 1820 hat er Jackson entdeckt. Er war damals jemand, der gejagt hat für Pelze. Und daher kommt Jackson, aber Hole kommt daher, dass es ein Tal ist. Also innerhalb von Jackson haben wir Berge. Und auch, das ist ganz lustig, Jackson Hole ist der einzige Flughafen in Amerika, der in einem Nationalpark, wo man in einem Nationalpark landet. Und zwar ist das Grand National Teton. Teton Park. Ja. Und das ist relativ nah an Yellowstone. Aber daher kommt der Name. Es ist halt zwischen Bergen ein Tal.
Vor allem, es sieht auch wirklich traumhaft aus, wenn man es googelt. Also ich meine, ich glaube auch eines der allerersten Ergebnisse ist Yellowstone
National Park. Das klingt ja traumhaft.
Und ich bin natürlich totaler Fan. Also ich meine, es ist nicht mittlerer Westen, aber es ist auch nicht ganz Ost- oder Westküste. Und man muss schon sagen, dass die meisten unserer Gäste entweder aus New York kommen oder aus dem Großraum Los Angeles. Und deshalb habe ich mich so gefreut, als Felix erzählt hat, ja, und sie lebt übrigens in Jackson, Wyoming. Und ich so, ja! Und meine Liebe kommt daher, dass ich vor sehr langer Zeit, aber es fühlt sich noch gar nicht so lange her an, aber vor sehr langer Zeit ein Austauschjahr in Kansas verbracht habe und in Topeka, Kansas. Und das ist wirklich mittlerer Westen. Da gibt es auch keine Berge. Also dich für die nächsten paar hundert Kilometer. Deshalb ist es, glaube ich, landschaftlich ganz anders. Aber deshalb liebe ich so dieses ländliche Amerika oder habe so eine Verbundenheit dazu. Ja, und habe mich deshalb sehr, sehr gefreut. Erzähl uns mal, wie ist es da? Ich meine, es ist der bevölkerungsärmste Bundesstaat der USA, oder?
Das stimmt. Und um auch ein bisschen Perspektive zu geben, Felix hat ja von diesem Schiff erzählt. Da waren vielleicht 3000 Leute dort. Und ich habe keinen einzigen Menschen auf dem Boot getroffen, der von Jackson Hole war. Also wirklich, es ist ganz selten für mich, dass ich andere Leute treffe, wenn ich nicht in Jackson Hole bin, die eine Beziehung dazu haben. Und es ist wirklich ein besonderer Platz. Ich muss sagen, manche Leute sagen, dass Jackson Hole ein bisschen anders ist als andere Teile von Wyoming. Mhm. Also Jackson Hole ist der Teil die Stadt, die am meisten bevölkert ist innerhalb von Wyoming. Aber selbst, yeah, wir haben vielleicht so 10.000 Leute, die hier wohnen.
10.000.
Und es hängt natürlich ab. Manchmal haben wir recht viele Besucher und manchmal verdoppelt sich sogar diese Zahl im Winter und im Sommer. Aber es ist ganz besonders. Manchmal sehen wir Moose, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, halt Moose in unserem Garten. Wir hören Coyotes in der Nacht. Wir sehen Füchse, manchmal sogar Bären oder Wölfe. Und es ist eigentlich fast traurig, wenn man daran denkt, dass es nicht normal ist, dass man mehr Tiere sieht in anderen Orten. Aber vor allem jetzt, wo ich zwei Kinder habe, es ist wirklich schön, dass wir in so viel Natur leben und die Natur so genießen können. Aber es fühlt sich schon anders an. Vor allem, als ich habe vorher in New York gewohnt für über 10 Jahre. Und es ist also ein riesengroßer Kontrast zwischen New York und jetzt Jackson Hole. Also wie viele Leute hier wohnen und wie viel Zugang zu Natur man hier hat.
Also um das kurz einzuordnen, Moose, das ist glaube ich ein Elch, aber richtig groß.
Die, ne?
So also die sind so, ja, halbe Elefanten und flößen einem sehr viel Respekt ein. Und nachts Kojoten hören, wie hört sich das an? Ist das so eine Art Geheul oder was hört ihr da, wenn ihr aufwacht?
Das genau. Also wir werden meistens nicht davon aufgeweckt, aber wir hören das halt, weil es halt recht leise ist hier abends, kann man es auch hören. Und es ist natürlich sehr dunkel in der Nacht. Und wir hatten Hühner auch in unserem Garten für ein bisschen. Aber die wurden mittlerweile alle aufgegessen von Coyotes, Waschbären, von Füchsen und sogar von Eulen. Wir haben eine Kamera draußen. Also wir haben geraten, wer hat denn dieses Mal die Hühner geschnappt? Aber an einem Morgen wollte ich laufen gehen, ein bisschen joggen in der Nachbarschaft. Und als ich rausgeguckt habe, habe ich einen Huhn gesehen und dann kurz danach ein Coyote, das dieses Huhn geschnappt hat. Und ich bin natürlich nicht joggen gegangen an dem Morgen, aber um ein bisschen halt bildlich darzustellen, wie das Leben hier manchmal ist.
Krass. Aber sag mal, ist das dann so ein Au, was man nachts hört, wie von so Wölfen? Oder was ist das? Was für ein Sound?
Nicht ganz so, so ähnlich wie Wölfe, aber vielleicht so ein bisschen higher pitch, würde man sagen auf Englisch, ein bisschen höher, nicht so tief.
So ein bisschen unheimlich.
Aber ein bisschen.
Krass.
Abgefahren, ja. Ist das auch, also die Natur da, der Lifestyle, was dich dorthin gezogen hat? Also warum, wie bist du nach Wyoming gekommen?
Ja, als ich nach Jackson Hole gezogen bin, hatte ich vorher noch Wyoming besucht. Und der Grund, wieso ich hierher gezogen bin, ist, ich war bei einer Konferenz in Europa, in Wien, und habe meinen jetzigen Ehemann dort kennengelernt. Er ist Amerikaner. Aber er war halt beruflich dort und er hat schon hier gewohnt. Und er war der Grund, dass ich hierher gezogen bin. Und wir sind hier geblieben, obwohl wir sind beide Gründer von unseren Firmen und wir könnten eigentlich überall auf der Welt wohnen. Mhm. Aber Wyoming passt uns sehr gut, weil es wunderschön ist mit der Natur und auch toll ist für die Kinder. Und übrigens, Wyoming ist einer der Staaten, wo man keine Staatssteuern zahlt. Wir müssen natürlich noch Steuern zahlen Federal nennt man das hier. Mhm. Aber das hilft natürlich auch, vor allem als Gründer ist das ganz nett.
Ich habe auch gelesen, dass das auch der Grund ist, weshalb tatsächlich Kim Kardashian, Sandra Bullock, RuPaul da ihren Wohnort haben tatsächlich, in Jackson Hole. Stimmt das so oder ist das irgendwie so Internet-Nonsense, den man liest und der einfach nicht stimmt? Oder wohnst du wirklich, also haben die tatsächlich ihren Zweit-, Dritt- oder Viertwohnsitz da in Jackson Hole?
Das stimmt genau. Und Sandra Bullock wohnt circa 10 Minuten weit weg mit dem Auto. Ich habe sie noch nicht gesehen, zumindest bin ich, oder vielleicht habe ich sie gesehen und ich habe es nicht gewusst. Harrison Ford wohnt auch hier, den habe ich einmal kurz gesehen. Aber stimmt schon, dass recht viele Leute, die viel Geld haben, hier sind wegen den Steuern. Und anscheinend ist Wyoming der Nummer, oder sogar Jackson Hole vielleicht, der Platz, wo die meisten, ich glaube Fortune 100 oder Fortune 500 CEOs ihren zweiten Wohnsitz haben, wegen den Steuern.
What? Ja. Wahnsinn.
Sympathisch. Ich musste gerade aufmerken, als Catalina gesagt hat, 500.000 Leute, weil das ist die Einwohnerzahl meiner Heimatstadt Nürnberg. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die Größe von Wyoming ist 3-mal die Größe Österreichs oder 3,5-mal Bayern. Und auf all dieser Fläche wohnen so viele Leute wie in meiner Heimatstadt. Ist das manchmal, spürst du das manchmal auch, dass ihr sehr wenige seid da?
Hin und wieder fühle ich mich einsam. Und vor allem dadurch, dass ich vorher in New York gewohnt habe. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich in größeren Städten gewohnt. Und vor allem, als meine Kinder noch kleiner waren und ich nicht so viel unternehmen konnte oder es nicht so einfach war zu reisen, hat es sich ein bisschen einsam angefühlt. Und es gibt ja öfters mal kleine Städte, aber hier ist es so, da kann man nicht mal, es ist nicht so, dass man eine halbe Stunde fährt, eine Stunde fährt oder sogar 2 Stunden fährt und dann in einer größeren Stadt ist. Man muss eigentlich schon so fast 5 Stunden fahren, wow, dass man zu Salt Lake City geht. Und das ist natürlich, das macht man nicht regelmäßig. Und hin und wieder vermisse ich diese Energie. Aber mir gefällt es auch gut, dass ich glaube, wenn ich noch immer in New York wohnen würde, würde ich nie Zeit haben, um mich auszuruhen. Als ich in New York gewohnt habe, habe ich während der Arbeit viel mit Leuten engagiert. Und dann, als ich nicht gearbeitet habe, habe ich auch viel mit Leuten engagiert. Und ich hatte dann nie wirklich so eine Verschnaufspause. Also ich glaube, es ist eigentlich ganz gut für mich. Und jetzt, wo die Kinder so ein bisschen älter sind, reisen wir auch so ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass ich dich da treffen konnte bei diesem Boot, war wirklich eigentlich sehr strategisch von mir ausgesucht, dass ich dachte, ich kann nur so viel reisen. Ich will etwas aussuchen, wo ich wirklich so High Energy habe, viele Leute auf einmal treffen kann und dann nach Hause gehen und sage, ach, puh, jetzt freue ich mich wieder zu Hause zu sein und mich ein bisschen auszuruhen. Aber es fühlt sich schon hin und wieder, kann es sich einsam anfühlen. Und es hängt natürlich von der Persönlichkeit ab, aber ich persönlich vermisse manchmal die Energie, die man in größeren Städten hat. Mhm.
Du bist ja auch ein Global Citizen. Also ich würde dich das jetzt bitten, mal für uns so wie so eine Zwiebel ein bisschen abzuschälen, die vielen Layer von deiner Identität. Also auf deinem LinkedIn steht, Gesche ist half German, half Chinese Malaysian, was schon eigentlich ein Trick ist, um zu sagen, Viertel Chinese, Viertel Malaysian. Das heißt, das sind wir schon 3. And was born in Africa. Also, das ist echt mal was man sich auf der Zunge zergehen lassen kann, als einen der schönsten Sätze, glaube ich, um sich selbst zu beschreiben. Das sind ja 4 Kontinente in einem Satz. Kannst du uns mal abholen oder vielleicht so ein Bild malen? Was heißt das, Gesche, als Kind? In Afrika, Chinese, Malaysian, German. Wie können wir uns dich vorstellen als kleine Gesche? Wo bist du da? Was machst du? Wer ist um dich rum? Wie sieht's da aus? Was sprichst du?
Ja, und sogar bevor ich geboren wurde, im Zusammenhang dazu ist es, mein Vater hat für die deutsche Regierung gearbeitet. Er hat Entwicklungshilfe für die deutsche Regierung gemacht. Und daher haben wir viel in dritte Weltländern gelebt. Und das ist der Grund, dass ich in Afrika geboren wurde. Und du hast ein bisschen von meinem Hintergrund erzählt, aber ich werde noch dazu ein bisschen mehr erzählen. Aber was noch dazu kommt, ist, dass ich in Afrika geboren wurde, dann nach Deutschland gezogen bin, dann nach Malaysia, dann nach Singapur, dann nach Deutschland, dann nach Peking, dann nach Hongkong, dann nach New York und dann nach Jackson. Wow. Und der Grund dafür war, dass mein Vater halt diese Entwicklungshilfe gemacht hat und wir sind viel umgezogen. Wann immer ich im Ausland gelebt habe, bin ich aber trotzdem noch zur deutschen Schule gegangen. Also ich identifiziere hauptsächlich als Deutsch. Meine Mutter ist Chinesin, aber sie ist in Malaysia geboren und aufgezogen worden. Deshalb bin ich 50% Deutsch und 50% Chinesin, aber sie ist halt, sie war malaysische Staatsbürgerin, deshalb sage ich Chinese Malaysian. Wow. Und ja, ich bin halt in vielen verschiedenen Kulturen aufgewachsen, was ich glaube jetzt auch mich sehr beeinflusst hat natürlich. Ich habe einfach gesehen, dass Menschen, die gibt es in so vielen Varianten und das hat mich wirklich geprägt, dadurch, wie ich aufgewachsen bin.
Aber born in Africa, das sind ja so knapp, glaube ich, 50 Länder. Wo bist du denn geboren? Ja.
Damals hieß das Swasiland, Königreich Swasiland, und es wurde umgenannt nach Eswatini vor nicht so langer Zeit.
Und wo ist das ungefähr?
Das ist bei Südafrika. Es ist praktisch so landlocked in der Mitte von Südafrika. Und es ist ein ganz kleines Königreich. Leider ist es das Land, ich glaube, auf der ganzen Welt, das hat das höchste per capita HIV. Also es gibt manche Sachen, die relativ traurig da sind. Sehr unterentwickelt in der Hinsicht, dass es noch auch ziemlich ähnlich zu Jackson Hole viel Natur gibt.
Also das ist, wenn man die Karte von Südafrika anguckt, also im Süden des Kontinents, dann sind da so, ich glaube, zwei so Mini-Kreisel drin in der Karte. Das sind diese landlocked Mini-States und in einem davon bist du geboren.
Ganz genau.
Wow. Und hast du daran noch Erinnerungen oder warst du dann schon wieder weg, bevor dein Gehirn einsetzt, was Erinnerungen angeht?
Ich bin weggezogen, als ich 3 Jahre alt war. Also ich konnte mich nicht daran erinnern, aber für mein ganzes Leben, natürlich habe ich darüber geredet, wenn Leute gefragt haben, wo wurdest du geboren? Und es war immer so ein besonderer Ort für mich. Und dann habe ich es geschafft, in meinen 20ern dahin zu gehen und ich bin mit meiner Mutter hingegangen. Und was ich habe immer mir so vorgestellt, wenn ich das zum ersten Mal besuche, es wird sich so besonders anfühlen. Ich bin auf einmal wieder vereinigt mit dem Land, wo ich geboren wurde. Und das war natürlich super besonders, aber weil ich keine Erinnerung hatte, war es einfach wie ein neues Land für mich. Aber ich fand das so toll, dass ich meine Mutter mitgebracht habe, weil sie sich natürlich erinnern konnte. Und das war der besonderste Teil, war halt es zu erleben durch ihre Augen. Und dann hat sie erzählt, oh, vor 25 Jahren war das anders. Oder hier haben wir immer sind wir zum Supermarkt gegangen. Und das war wirklich besonders, das zusammen mit ihr zu erleben.
Und wie viele Sprachen sprichst du heute?
Ich sage immer 2,5. Also Deutsch und Englisch. Und ich habe für viele Jahre Französisch gelernt und auch Chinesisch gelernt, als ich in Asien gelebt habe. Aber ich finde, ich habe vieles davon vergessen, weil ich es einfach nicht regelmäßig benutze.
Ja, okay. Also Chinesisch as in Mandarin. Oder?
Ganz genau.
Okay, wow. Krass. Also und um deine Biografie abzuschließen, also in New York wirst du ja keine Entwicklungshilfegründe gehabt haben, dahin zu ziehen, nehme ich mal an. Oder was hat dich denn dann nach Amerika gebracht?
Ja, also ich habe in Hongkong bin ich zur Universität gegangen, nachdem ich mein Abitur bei der deutschen Schule in Peking gemacht habe. Und als ich in Hongkong war, konnte ich ein Semester im Ausland machen. Und ich hatte Glück, ich bin dann nach New York gekommen. Das war das erste Mal, dass ich jemals in Amerika war. Und habe dort studiert für ein halbes Jahr und habe Glück gehabt und dann ein Praktikum bekommen bei einem Hedgefonds. Und ich muss zugeben, ich war eigentlich in Hongkong, habe ich sehr viel studiert und ich hatte auch gute Noten, was nicht sehr oft passiert ist für ausländische Studenten, weil die asiatischen Studenten die meisten waren, die besseren Noten hatten. Aber als ich in New York war, weil es war praktisch ein Pass and Fail. Das heißt, man hat keine Noten bekommen und man musste einfach nur, you just had to pass. Und dann habe ich nicht so viel studiert. Aber ich muss sagen, das war wahrscheinlich das Beste, was ich für meine Karriere machen konnte. Weil als ich dann nicht studiert habe und praktisch auch in Bars war und einfach mehr ein gesundes soziales Leben hatte, habe ich eine Freundin kennengelernt, die bei dem Hedgefonds gearbeitet hat. Und sie hat gesagt, hey, komm einfach mal, mach ein Interview. Ich habe gehört, du suchst gerade nach Praktika. Und so habe ich praktisch mein Praktikum bekommen. Nicht, weil ich zu Hause war und viel studiert habe, aber weil ich halt ausgegangen bin und Drinks hatte mit Leuten und dann Leute kennengelernt habe, die mich dann eingeladen haben für das Interview. Natürlich musste ich noch das Interview gut bestehen, aber ich hätte nie das Interview bekommen, wenn ich mich einfach eingeschlossen hätte und studiert hätte.
Auf jeden Fall auch very American.
Total.
Oder? Also man trifft Leute, lernt sie kennen, kommt ins Gespräch, spricht weiter, keeps the conversation going und irgendwann entwickeln sich da so Opportunities raus. Ich meine, das führt uns auch eigentlich zu dem Thema, über das wir heute mit dir sprechen wollen. Und zwar Dreamers and Doers, deine Firma, die du gegründet hast. Vor 10 Jahren. Was ist das für eine Firma? Wie würdest du die beschreiben?
Ja, und es ist interessant für mich, weil ich nicht oft die Gelegenheit habe, sie in Deutsch zu beschreiben. Aha. Also ich werde vielleicht ein paar Wörter aus dem Englischen dafür benutzen. Aber es ist eine Community, so wie auch eine, wir nennen sie eine PR-Hate-Machine, also wir geben PR zu unseren Mitgliedern. Und unsere Mitglieder sind Frauen, die größtenteils auch eigenständige Frauen sind, die ihre eigenen Geschäfte haben, Gewerbe haben, sowie auch, wir haben auch ein paar Investoren in unserer Gemeinschaft. Aber es ist praktisch, wir helfen den Frauen in unserer Gemeinschaft, ihre Chancen auf Erfolg zu erhöhen, dadurch, dass wir sie miteinander verbinden, sowie auch ihnen die Möglichkeit geben, in Zeitschriften, in Podcasts und so weiter halt Interviews zu haben, damit Leute mehr über sie wissen. Und es hilft dann ihren Geschäften.
Das ist jetzt fast ohne ein englisches Wort.
Fast.
Also es klingt eigentlich viel schöner, Gemeinschaft als Community. Sehr cool. Super schwer, was du da gerade gemacht hast. Du hast gerade deinen gesamten Elevator-Pitch einfach auf Deutsch übersetzt. Das gelingt vielen nicht so gut. Sehr, sehr cool und sehr, sehr klar, glaube ich, Catalina, oder? Man versteht sofort. Also Unternehmerinnen, erfolgreiche Frauen, die du zusammenbringst und denen du hilfst, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, indem du sie in Publikationen aller Art unterbringst. Also PR-Hype-Maschinen nennst du das. Aber es bedeutet letztendlich, dass du von aller erstmal Leute zusammenbringst. Aber Catalina, ich gebe dir wieder das Mikrofon, weil ich denke noch ein bisschen drüber nach.
Dieses PR-Hype-Machine, das ist ja ein Begriff, den du sogar getrademarkt hast. Das ist jetzt auch so eine Deutsch-Englisch-Konstruktion, aber wir alle wissen, was damit gemeint ist. Was genau ist das für alle, die jetzt auch nicht aus dieser PR- und Marketing-Industrie kommen? Das heißt, ihr wollt einen Hype generieren. Also wenn jetzt eine der Frauen aus deinem Netzwerk irgendwie eine News veröffentlichen möchte oder ein Produkt vielleicht gelauncht hat oder sowas, dann wollt ihr dann generiert ihr den PR-Hype, die Aufmerksamkeit. Oder ist es das? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, so ungefähr. So ungefähr. Und man muss auch dazu sagen, diese Aufmerksamkeit, wirklich zu wissen, wieso man es macht und was das Ziel davon ist. Ich würde sagen, manche Leute denken, oh, PR mache ich und das ist praktisch perfekt für Marketing und auf einmal werde ich so viel Sales haben. Und ich würde sagen, das ist nicht der ideale Weg, um Sales zu bekommen. Was wir finden ist, es hilft, was wir auf Englisch nennen, so mit Momentum. Es hilft damit, Social Proof zu bekommen. Also dadurch, dass man, sagen wir mal, man ist eine Gründerin, vielleicht zum ersten Mal eine Gründerin, und man hat gerade die Firma angefangen und viele Leute haben noch nicht von der Firma gehört. Wenn man sagen kann, oh, ich wurde gerade hier Business Insider, Blog, Her, Thrive Global, ich habe diese Artikel bekommen, auf einmal wird man mehr ernst genommen. Einfach, weil man diese Artikel hat. Und wir haben auch leider, obwohl es 2024 ist dieses Jahr, haben wir gemerkt, dass wenn Männer im Geschäft sind, oft ist es, wenn sie wegen dem Potenzial, also wenn sie Potenzial haben, glauben Leute an sie. Und bei Frauen braucht man Beweise, haben wir gemerkt. Sogar wenn sie Investoren suchen, dass oft sind Leute noch kritischer, um zu glauben, dass Frauen es wirklich schaffen können. Und wir haben halt gemerkt, dadurch, dass wir den PR geben, hilft das, dass sie, wenn sie Leute einstellen wollen, wenn sie ihrem Netzwerk sagen wollen, dass sie eine neue Firma hat, wenn sie auf einmal diese Artikel haben, glauben ihnen Menschen mehr, so wie auch manchmal sie glauben sich selber mehr, haben wir gemerkt. Und wir finden, das hilft sehr, also den Frauen, die Mitglieder sind, aber wir haben auch gemerkt, dass es ändern kann, zum Beispiel, welche Frauen sich trauen, eine Firma zu starten. Oder vielleicht, weil sie mehr Leute sehen in Zeitschriften, die das gemacht haben. Weil oft sehen wir mehr Männer in den Zeitschriften und wir praktisch machen, was wir einen Shortcut nennen, dazu, dass sie das erreichen können. Weil jetzt, wenn jemand eine PR-Firma einstellen will, das kostet oft mehrere tausend US-Dollar pro Monat. Meistens muss man für mehrere Monate sich da anschreiben und oft gibt es keine garantierte Endresultate. Und wir praktisch, es ist viel günstiger, das durch uns zu machen und dadurch können viele Frauen, die das früher nicht leisten konnten, können sich das leisten und wir machen einen großen Unterschied in ihrem Leben, sowie auch in der ganzen Landscape. Also wir hoffen, dass es dadurch viel mehr Frauen gibt, die Firmen starten und erfolgreiche Firmen starten.
Das heißt, du hast wahrscheinlich auch, also jetzt als du gegründet hast, hattest du wahrscheinlich schon ein ganz gutes Netzwerk auch, oder? Also weil PR basiert ja eben auch auf diesem Netzwerkgedanken. Man braucht Kontakte in Redaktionen, man muss wissen, wen man anschreiben kann, man muss Stories auch verkaufen können.
Ja.
Hat sich das irgendwie entwickelt? War das was, was so ganz natürlich gekommen ist, wo du gedacht hast, hey, ich knüpfe hier an das, was ich vorher schon gemacht habe und ich mache da jetzt ein Business draus? Oder wie lief die Gründung von Dreamers and Doers?
Ja, also Dreamers and Doers, sage ich immer, es war ein, auf Englisch sage ich, a happy accident. Mhm. Ich glaube, es hört sich eigenartig an, wenn ich sage, ein lustiger Unfall. Das übersetzt sich nicht so gut auf Deutsch. Und ich hatte halt nicht geplant, eine Firma zu starten, aber die um Gemeinschaft ging. Aber ich brauchte eine Gemeinschaft selber, weil ich hatte halt einen Hintergrund im Finanzwesen. Und als ich angefangen habe, meine eigene Firma zu starten, habe ich mich sehr einsam gefühlt, obwohl ich in New York war. Aber viele von den Leuten in meinem Umfeld waren keine Unternehmer. Und viele von den Unternehmern waren keine Frauen. Also habe ich Brunches organisiert, so Frühstücke am Wochenende und habe mich mit anderen Frauen getroffen und wir haben uns dann unterhalten über das Geschäft und was wir gerade so, woran wir arbeiten. Und ganz natürlich hat sich das dann so entwickelt, dass ich immer weiter diese Treffen gemacht habe und irgendwann mal dachte ich, wow, das irgendwas ist hier und ich mir macht das so viel Spaß und es hat macht so einen großen Unterschied in dem Leben von den Frauen, die hier mitmachen, dass ich einfach versucht habe zu schauen, was könnte das eines Tages werden. Mittlerweile in Amerika gibt es relativ viele Gemeinschaften, die Unternehmen sind, aber zu der Zeit gab es das nicht und es war total eigenartig. Aber ich wusste einfach, das muss es geben und ich muss schauen, was es sein kann. Den PA-Aspekt haben wir erst so vor, sagen wir mal, 5 Jahren oder so angefangen. Und was ganz interessant war, alle hatten so Ratschläge für mich. Alle haben so gesagt, oh, du sollst Konferenzen machen oder oh, du musst Retreats machen oder mach dies und mach das. Und viele von den Sachen irgendwie, das hat mir persönlich nicht so gefallen. Und ich habe einfach überlegt, ja, was kann ich anders machen? Was macht mir Spaß? Und diese PR-Ansicht hat mir Spaß gemacht, weil ich halt gemerkt habe, was für einen Unterschied es auch für mich gemacht hat. Weil am Anfang, wenn ich Leuten erzählt habe, was Dreamers and Doers ist, haben die gesagt, ach, was machst du da? An was anderem arbeitest du noch? Oder wie geht es diesem kleinen Projekt, an dem du arbeitest? Und ich habe halt jede Sekunde, die ich hatte, die ich wach war, habe ich daran gearbeitet. Und Leute haben mich einfach nicht ernst genommen. Aber sobald andere Leute einen Artikel über mich geschrieben haben, und es musste noch nicht mal in einer großen Publikation sein, es war ein Artikel auf dem Blog von jemandem, aber sobald das passiert ist, haben andere Leute mich viel ernster genommen. Und als ich das gemerkt habe und auch gemerkt habe, mir macht das Spaß, dachte ich, ach, lass mal damit experimentieren und schauen, ob wir das halt als Teil unseres Geschäftes machen.
Und was sind Namen von Medien, wo deine Community Members, deine Mitgliederinnen auftauchen?
Ja, und ein paar von unseren Partnern sind Thrive Global, Hearst Lab, hin und wieder Business Insider.
Und wie viel verdienst du denn damit? Also wie groß ist das inzwischen?
Also die gesamte Firma, und es wäre vielleicht auch interessant zu erwähnen, wie wir Geld verdienen. Also unsere Mitglieder zahlen eine Mitgliedschaft. Und als ich halt Dreamers and Doers als Happy Accident angefangen habe, hatte ich halt dieses Dilemma, so wie soll ich Geld verdienen? Ich kann eine Mitgliedschaft verlangen oder ich kann mit größeren Firmen arbeiten und die geben uns eine Sponsorship. Aber mir war es wichtig, dass wir, dass unsere Mitglieder die wichtigsten Leute sind. Denn sobald wir mit Firmen arbeiten, heißt es, dass die Mitglieder fast nicht am wichtigsten sind, sondern was die Firmen von uns wollen. Deshalb wollte ich, dass die Mitgliedschaft und der Hauptgrund ist oder der Hauptweg ist, wie wir Geld verdienen. Und jetzt 95% unseres Einkommens ist durch Mitgliedschaft. Was toll ist, weil das auch bedeutet, dass 95% reoccurring ist, es sich also wiederholt. Und 5% ist dann hin und wieder von Firmen und ja, und wir sind, dieses Jahr haben wir 1 Million ARR, und was ARR ist, ist Annual Recurring Revenue. Das heißt, das ist, was sich wiederholt, und also wir sind jetzt bei 1 Million angelangt. Natürlich kann man sagen, boah, 1 Million ist voll viel, aber man kann auch sagen, wir machen das schon seit 10 Jahren. Oh, 10 Jahre, 1 Million ist gar nicht so viel. Aber was ich dazu sagen würde, ist, man muss einfach den Weg finden, der richtig ist für einen selber. Und für mich war dieses, wie sagen sustainable auf Englisch, der Weg, der so längerfristig gut klappt, war wichtig für mich. Und wir denken, wir sind 10 Jahre drin, aber wir glauben, wir haben noch viele Jahrzehnte vor uns.
Und die Mitglieder zahlen dann wie viel im Jahr? Also, um das auch zu verstehen?
Ja, und ich muss dazu sagen, wir haben regelmäßig unsere Mitgliedschaft erhöht. Also okay. es gibt ein paar Leute, die vielleicht schon seit 10 Jahren bei uns da sind und die zahlen einen anderen Preis. Aber wenn man jetzt auf unsere Website geht, ist es, sagen wir mal, circa 3.000 pro Jahr. Und Sie können entweder im Quartal alle 3 Monate oder alle 12 Monate bezahlen. Und wenn Sie alle 12 Monate bezahlen, dann zahlen Sie ein bisschen weniger.
Du bist ja jetzt wirklich schon, ja, oder ihr seid ein bisschen schon dabei. Überhaupt, wie viele Leute, wie groß seid ihr? Du bist die Firma und wer noch?
Ja, also es gibt 2 Teile dazu. Wie viele Mitglieder haben wir und wie viele haben wir in der Firma? Unsere Mitgliedschaft ist circa 700 und unser Team sind 6 Leute, die vollzeitig sind und das ist inklusive mich selber und noch natürlich ein paar Leute, die halbzeitig arbeiten. Vielleicht sozusagen mal ja, 10 bis 15 Leute insgesamt.
Ihr seid eben seit 10 Jahren dabei und du hast auch schon mal, ich glaube, in einem Text auf Forbes hast du schon mal von der Gründung erzählt und auch eben erzählt, dass es da auch ja jetzt kein ganz geradliniger Weg war und durchaus auch Tiefpunkte gab und auch Rock Bottom. Was war da los? Magst du uns ein bisschen davon erzählen und vor allem, wie hast du es dann geschafft, auch Rock Bottom wieder zu verlassen?
Total gerne. Eine Sache, die ich gerne mache, ich nenne sie Real Talk. Ist halt super wichtig, ehrlich zu sein. Und ich finde, vor allem in dieser Welt, wo Social Media so stark ist und man oft so Highlights sieht, ist es wichtig, die Sachen mitzuteilen, die hart sind. Und ich habe oft Rock Bottoms gehabt und manchmal sogar habe ich jetzt zur Zeit Rock Bottoms. Und ich finde, es gehört einfach dazu, vor allem zum Gründerleben, vielleicht einfach zum Leben. Aber am Anfang, die Rock Bottoms waren, weil ich nicht wusste, was mir wichtig war. Und ich wollte einfach unbedingt etwas, ich wollte es richtig machen. Ich wollte Erfolg haben, weil ich, am Anfang verdient man natürlich gar kein Geld, wenn man experimentiert. Und ich wollte einfach irgendetwas machen, das wirklich einen Impact haben kann, aber auch, womit ich mich selber ernähren kann natürlich. Und viele Leute hatten dann diese Tipps, ach, du sollst vielleicht zu den Investoren gehen oder du sollst dies machen, du sollst das machen. Und das war einer meiner größten Rock Bottoms, weil ich halt nicht darauf gehört habe, was ich will. Und ich habe nicht investiert herauszufinden, was mir wichtig ist. Und sobald ich dann gemerkt habe, oh, das klappt nicht, wenn ich einfach nur darüber überlege, was soll ich machen, anstelle, was will ich machen und was ist mir wichtig. Und dadurch habe ich halt gemerkt, oh, ich will keine Investoren haben und ich will, dass die Mitglieder mir am wichtigsten sind. Dadurch haben wir viele Sachen halt geändert. Wir haben halt angefangen, relativ früh Geld zu verlangen von unseren Mitgliedern, was auch hart war, weil die Mitglieder waren mir so wichtig und es war eigenartig, dann Geld zu verlangen. Aber ich habe gemerkt, dass es praktisch so selfish war, dass ich kein Geld verlangt habe. Dadurch, dass ich kein Geld verlangen wollte, konnte ich meinen Mitgliedern nicht so Gutes tun, dadurch, dass ich kein Geld verlangt habe. Ich habe gemerkt, I need to like work on myself. Ich muss an mich selber arbeiten und merken, wie kann ich den größten Impact haben? Und ich kann nur den größten Impact haben, wenn ich auch sicher gehe, dass es mir gut geht und dass ich diese Firma bauen kann in einem Weg, der längerfristig klappt. Und jetzt, aber selbst diese Woche hatte ich ein kleines Rock Bottom. Und ich finde, es ist einfach normal, dass man hat so viele Sachen, die passieren. So sagen wir mal, oh, diese Person sagt, was du machst, ist nicht gut. Also man kann 9 Leute haben, die sagen, das ist super, das ist super. Und dann sagt eine Person, das ist scheiße. Und dann ist es so, das Gehirn ist einfach, man sagt das auf Englisch so, we overweight negatives and underweight positives. Und es ist total, so funktionieren wir als Menschen. Und einfach zu wissen, dass das so ist, hilft einem. Zum Beispiel, was ich jetzt mache, ist, wir haben einen Slack-Channel, also unser Messaging. Und wir haben einen Slack-Channel, wo jedes Mal, wenn eine Person ihre Membership renewed, kommt da eine Nachricht. Weil was vorher passiert ist, jedes Mal, wenn jemand cancelt, bekomme ich eine Nachricht. Aber ich sehe nicht die anderen 95%, die ihre Mitgliedschaft erneuern. Und ich habe halt einfach darüber nachgedacht, wie kann ich das machen, sodass ich in diesem positive Signale habe und positive Signale habe. Oder zum Beispiel, ich habe Inbox Zero, mache ich sehr oft. Also ich versuche eigentlich alle meine E-Mails rauszunehmen. Aber jetzt, wenn ich super E-Mails habe, die mir was ganz Positives sagen, lasse ich sie in meiner Inbox drin, damit ich jedes Mal, wenn ich die Inbox sehe, daran erinnert werde. Und ich finde, man könnte sagen, wir hatten noch nie so viel Erfolg, wie wir jetzt haben. Wir sind bei 1 Million ARR. Und trotzdem, hin und wieder, fühle ich mich scheiße. Und es ist normal. Und ich finde, das ist so wichtig, das zu erzählen. Es ist nicht so, oh, ich muss 10 Millionen haben und dann auf einmal fühle ich mich nicht scheiße. Nee, hin und wieder fühlen wir uns so. Natürlich ist es nicht ideal, wenn wir uns jeden Tag so fühlen. Aber einfach zu analysieren, wieso fühle ich mich so? und dann einen Weg zu finden, so, so muss ich etwas ändern, ist da wirklich irgendwas, ist da wirklich ein Problem oder ist es einfach, weil ich zu viel auf meinem Teller habe, zu viel versuche zu machen und dann einfach nicht die Energie habe, dann auch noch positiv zu sein.
Ich finde die Sache mit dem Preis und einen Preis für etwas zu verlangen, was man vorher irgendwie for free gemacht hat, weil man es auch gerne macht, finde ich auch total spannend, weil ich glaube, das ist so eine große Hemmschwelle für viele Leute. Also ich kenne es auch so im Freundeskreis, Leute, die einen super erfolgreichen Newsletter zum Beispiel haben und sich jetzt überlegen, hey, kann ich sie bitten, mir ein bisschen Geld dafür zu geben? Weil man natürlich auch will, dass die Sachen wachsen und Angst hat, ne, dass die Leute abspringen. Deshalb finde ich das total faszinierend und würde ganz gerne da nochmal nachhaken. Wie hast du dich dann, musstest du da so deinen ganzen Mut zusammennehmen und sagen, ich mache das jetzt, ich kündige an, hier, wir machen eine Mitgliedschaft und die kostet so und so viel Geld? Oder ging das irgendwie, dass du da, hattest du nicht so große, so eine riesige Hemmschwelle da?
Ich hatte eine riesengroße Hemmschwelle. Und ich habe halt gemerkt, dass meine Hemmschwelle dadurch kam, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte den anderen Leuten was Gutes tun und ich dachte, dass I would harm them. Würde denen irgendwie wehtun. Und ich habe halt diesen Gedankenweg genau umgeändert und gedacht, oh, wenn ich motiviert bin, weil ich anderen Leuten gut tun will, wie kann ich das so darstellen, dass wenn ich kein Geld verlange, ist das das Schlimmste, was ich denen antun könnte. Und dadurch habe ich das halt geschafft, dass ich gemerkt habe, wenn es mir wirklich darum geht, Leuten was Gutes zu tun, muss ich Geld verlangen, weil ich denen sonst wirklich einen Schaden antue, dadurch, dass ich denen kein Geld verlange, weil ich dadurch die Firma nicht mehr bauen kann und nicht so bauen kann, wie sie den besten Impact haben kann für sie.
Was ich auch total spannend finde, jetzt also auch aus der Ferne, ne? Ich meine, ich betrachte ich spreche ungefähr wöchentlich hier über Amerika mit Leuten, die in Amerika, in den USA leben, aber natürlich ist es für mich immer noch, ja, komme ich mir vor, als ob ich das aus der Ferne beobachten würde. Und was mir immer, vielleicht ist es ein totales Klischee, aber ich meine, dein Netzwerk sitzt jetzt in den USA, deine Community sitzt in den USA. Und was uns auch viele von unseren Gästen sagen, ist, Amis sind unheimlich schnell für eine Sache zu begeistern und sagen, hey, I'm in. Und was aber auch viele Gäste schon gesagt haben, es ist manchmal ein bisschen schwierig, diese Relationships aufrecht zu erhalten und die am Leben zu halten. Und das scheint ja aber, du scheinst es ja irgendwie geschafft zu haben mit deiner Community. Also erstens ist es was dir auch begegnet ist, dass Leute eben schnell begeistert waren und dann waren sie auch wieder weg. Und wenn ja, wie hast du das geschafft, das zu umgehen und die Leute trotzdem irgendwie bei dir in deiner Community zu behalten?
Ich habe das auch so erlebt, wie die anderen Gäste es erlebt haben. Und am Anfang fand ich das total eigenartig. Schon irgendwie, als ob das die Leute nicht so authentisch sind. Und ich dachte, oh, ich habe die Person gerade kennengelernt. Wieso sagt sie, I love you so much? Ich kenne sie doch gar nicht. Wie kann sie mich lieben? Das ist so eigenartig. Mittlerweile habe ich auch einen Teil davon, dass ich einfach leichter zu begeistern bin. Und ich finde das eigentlich sehr schön bei den Amerikanern, dass die so begeisterbar sind. Ich finde es auch so schön bei Deutschen, dass wenn jemand sagt, dass er dein Freund oder deine Freundin ist, dass man sich wirklich auf die verlassen kann. Und das ist vielleicht schwieriger in Amerika. Und beides ist schön auf ihre eigene Weise. Und in meiner Gemeinschaft, was wichtig ist, ist, dass wir nicht alle akzeptieren und dass es sogar recht schwer ist, einfach ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Ich denke, wenn ich einfach sagen würde, ach, jeder, komm her, dann wäre das eine sehr andere Gemeinschaft. Aber dadurch, dass sie müssen einen Antrag stellen, sie müssen sich bewerben, sie müssen dafür bezahlen und nicht kein Kleingeld dafür bezahlen und dadurch automatisch die Leute, die zu uns kommen und wie sie zu uns kommen, ist ganz anders. Und dadurch haben wir Leute, die wirklich mehr engagiert sind, als wenn ich jeden einladen würde.
Wie viele Menschen schmeißt du denn raus jedes Jahr und wie viele nimmst du neu rein, so im Schnitt, durch deine harte Tür?
Natürlich, wenn Leute sich bewerben, nicht alle kommen rein. Also es gibt relativ viele, die wir nicht reinlassen. Rausschmeißen wir nicht so viele. Hin und wieder schmeißen wir Leute raus und es ist einfach, wenn zum Beispiel jemand versucht, deren Geschäft oder Produkt zu verkaufen an unsere Mitglieder. Das ist eine ganz große Sache, die gegen unsere Regeln verstößt. Das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber dann schmeißen wir Leute raus, wie du genannt hast. Also nicht so viele. Und es kommen jedes Quartal kommen vielleicht so 50 neue Leute dazu.
was ich mir, das Stichwort Real Talk, was ich mir unglaublich schwer vorstelle, ist, die, also ich habe ja ein Business, wo ich mit mehreren Firmen zusammenarbeite. Das heißt, meine Beziehungen mit diesen Menschen in diesen Firmen sind entscheidend dafür, dass das weitergeht und dass das Verhältnis existiert, dass bezahlt wird, dass geleistet wird, dass ich dann die Menschen bezahlen kann, die mit mir zusammenarbeiten und so weiter. Bei dir ist es aber so, dass du ja von deinen Mitgliedern bezahlt wirst und dass die Beziehung, die du führst mit denen, ist der entscheidende Faktor. Das heißt, wenn sie dir vertrauen und deinen Kolleginnen und Kollegen im Team, dann bezahlen sie und bleiben sie Teil der Gemeinschaft. Wenn sie aber das Vertrauen aus irgendeinem Grund verlieren, dann sind sie weg. Und das kann ja auch in der Welle passieren, weil vielleicht du was Falsches sagst, deine Kollegin, dein Kollege irgendwas macht und plötzlich sagen ganz viele Leute, was? Ich bin weg hier. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Verantwortung, wenn man so eine Gemeinschaft, so eine Online-Gemeinschaft geformt hat, wie du das geschafft hast, dass jeden Tag musst du quasi den Leuten beweisen, dass du ihr Vertrauen wert bist. Wie denkst du da drüber? Also wie sehr beschäftigt dich das? Wachst du manchmal nachts auf und denkst so, was sage ich morgen, wenn ich aufstehe zu meinen Mitgliedern?
Ja, am Anfang hat mich das viel nervöser gemacht. Und ich denke oft, die Leute, die eine Gemeinschaft anfangen, sind Leute, die sich sehr darum kümmern, was andere Leute von einem denken. Und dadurch, ich glaube, das war auch meine Superpower und wieso ich überhaupt eine Gemeinschaft angefangen habe. Und dann mit der Zeit bekommt man, wie man im Englischen sagt, so eine thicker skin. Also es plagt einen nicht mehr ganz so viel, weil man einfach mehrere Szenarios gesehen hat und sehen kann, dass alles geht vorbei und alles im Endeffekt ist okay. Und ich würde sagen, bei uns ist es ein bisschen anders, als wenn man zum Beispiel ein Influencer ist. Zum Beispiel ein Influencer, da geht's viel, ist es viel wichtiger, was diese Person sagt. Aber bei uns, die Mitglieder, die engagieren mit sich gegenseitig. Also wir haben dann hin und wieder, es kommt nicht oft vor, aber hin und wieder wird vielleicht jemand sagen, du hast nicht das gemacht oder du hast das gemacht. Und ich muss sagen, wenn das passiert, ist es relativ oft eine einzelne Person, die eine sehr starke Meinung hat. Und am Anfang war ich da, hat mich das viel mehr gestört, aber mittlerweile stört mich das weniger, einfach dadurch, dass ich weiß, es ist oft eine Person und es gibt viele verschiedene Persönlichkeiten, aber hin und wieder hören wir dann, diese andere Mitgliederin hat etwas gesagt. Also in unserem Fall hören wir dieses Feedback einfach auch dazu zu anderen Mitgliedern, nicht nur zu uns. Aber dadurch, dass wir halt mehrere Leute haben, wir erwarten es mittlerweile. Und es ist, also es gibt viele Sachen, die mich in der Nacht wach halten. Und hin und wieder kann es so eine Sache sein. Gott sei Dank ist es nicht sehr oft. Und mittlerweile, am Anfang war ich, was wir sagen, nennen das Gesicht der Gemeinschaft. Aber jetzt habe ich eine Mitarbeiterin und sie ist das Gesicht der Gemeinschaft. Und das hilft natürlich auch ein bisschen, dass ich ein bisschen Abstand habe. Weil ich glaube, jetzt, wo wir vor allem viel, viel mehr Mitglieder haben, hätte ich sonst nicht die Zeit, wirklich auf die Firma zu arbeiten, die Strategie da zu machen.
Super spannend. Also ich habe ja selber ein Community-Building-Business. Meins funktioniert ganz anders. Wir produzieren eben Talkshows und virtuelle Serien und helfen so Organisationen, Community zu bauen. Aber du musst ja, du organisierst, du machst das Vetting dieser Members, du bringst die dann zusammen und du brauchst ja sicher auch eine oder mehrere Plattformen dazu. Wo sorgst du denn dafür, dass sich die Leute miteinander auch unterhalten? Funktioniert das alles über SMS oder bei WhatsApp oder habt ihr eine eigene Plattform für die gebaut? Wie machst du das?
Als wir angefangen haben, hat alles angefangen bei einer Facebook-Group. Und es war natürlich alles nicht so geplant, aber es war super geklappt, einfach am Anfang, wo wir noch nicht ganz wussten, was wir machen wollten. Und wir wussten relativ bald, dass wir unsere Plattform wechseln wollten, aber die Optionen, die es gab, waren alle nicht gut genug, dass es wert gewesen wäre, zu wechseln. Und dann haben wir jetzt aber eine Plattform gefunden, die heißt Circle.so. Und die mögen wir wirklich gerne. Und wir sind jetzt seit vielleicht 3-4 Jahren dort und sind so glücklich, dass wir da sind. Aber ich würde sagen, es hängt wirklich ab, von was die Gemeinschaft ist, welche Plattform am besten passt. Also ich würde nicht allen Leuten Circle empfehlen. Für manche Leute ist Facebook eigentlich ganz super, vor allem wenn sie eine große Gemeinschaft haben wollen und auch wollen, dass Leute sie entdecken können. Bei uns, wenn wir Circle haben, Leute entdecken uns nicht auf Circle. Leute kommen auf Circle, weil sie sich beworben haben auf die Website. Aber alle haben Vorteile und Nachteile von diesen Plattformen.
Eine Sache, die ich glaube, viele Menschen umtreibt, die heute das Wort Community hören, ist, dass wir nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Also ich finde es total krass, dass wenn ich heute in den Supermarkt hier um die Ecke gehe, in die Pharmacy und Ohrenstäbchen kaufe, dann laden die mich auf der Rückseite ein, be part of our Ohrenstäbchen Community. Und wenn ich irgendwie an der U-Bahn-Station aussteige, dann lädt mich die U-Bahn-Station ein, hey, be part of our MTA Community. Ich denke mir, das gibt's doch nicht, so viele Gemeinschaften, das schafft doch niemand. Aber jede Marke, jede Organisation, und sei sie noch so banal, von den Pampers zu den Nudeln, will mich heute irgendwie einladen, Teil von deren Community zu werden. Das macht mich wahnsinnig. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so überall und dadurch ja auch irgendwie total leer, dieses Wort Community? Warum ist das so crazy?
Ja. Ich glaube, was hier passiert ist, dass traditionelle Wege zu Marketing, also dass man einfach eine Werbung irgendwo hin tut, dass nicht mehr das Ziel erreicht. Also Leute, die kaufen, wenn sie einen Influencer sehen, dem sie glauben, und dieser Influencer sagt, oh, diese Pampers-Firma ist super, oder diese Windelfirma. Und ähnlicherweise haben Communities, glaube ich, auch Erfolg gehabt, dadurch, dass man, wenn man in einer echten Gemeinschaft ist, in einer echten Community, wo man wirklich einen Zusammenhang hat mit den anderen Mitgliedern. Da haben, glaube ich, Firmen Erfolg gesehen und jetzt sind alle so, oh, das ist das neue Thema, wo wir alle in Community investieren wollen und dadurch einen Erfolg sehen wollen, weil sie gemerkt haben, dass die traditionellen Wege nicht geklappt haben. Aber natürlich, wie du es gesagt hast, gibt es viele leere Communities. Wer hat Zeit, in so vielen Gemeinschaften teilzuhaben? Und auch wenn man wirklich da teilgenommen hat in irgendeiner Community, die man zufällig gesehen hat auf einer Verpackung von Ohrenstäbchen, wird das wirklich einen Erfolg haben? Wie engagiert ist diese Person? Deshalb, das Wort Community wird sehr oft benutzt für Gemeinschaften, die nicht wirklich Communities sind. Aber ich glaube, das ist der Grund, wieso vor allem Firmen zumindest versuchen wollen, weil sie denken, dass das hilft, mit Leuten an ein bestimmtes Produkt zu glauben und vielleicht das Produkt dann längerfristig zu kaufen und vielleicht auch, dass sie loyaler sind, dass sie einfach dann more loyal sind, anstelle einfach schnell zu wechseln, weil sie eine Affinity dazu haben.
Das heißt, die Ohrenstäbchen oder meine U-Bahn-Station, die sind gar nicht daran interessiert, dass ich andere Leute treffe, die diese Ohrenstäbchen benutzen oder die auch in der U-Bahn-Station aussteigen. Die benutzen das als eine Message, um mir das Gefühl zu geben, dass ich irgendwo dazugehöre und dann wieder diese Ohrenstäbchen kaufe. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt bei Ohrenstäbchen, das ist ein relativ unhygienisches Beispiel, aber es ist wirklich crazy. Also Hygieneartikel sind doch was, wo man nicht Teil von der Community sein will. Ich bin doch froh, wenn ich das nicht weiß, wer die sonst benutzt.
Ja. Ich glaube, idealerweise wollen sie schon, dass du da irgendwie hinzustößt und ein Mitglied wirst. Aber ich glaube, zum Beispiel wie unsere Mitgliedschaft gestaltet, ist bestimmt sehr anders. Ich nehme an, dass sie dann bekommst du Content dadurch oder so ein bisschen, aber ich glaube schon, dass deren Ziel ist, dass du da ein Account aufmachst und dann Mitglied wirst und dadurch irgendwie mehr Kontakt hast. Ich glaube, Leute, anstelle zum Beispiel ein Newsletter zu bekommen, dadurch, dass du da ein Mitglied bist bei der Community, bekommst du Notifications und vielleicht triffst du andere Leute, die Ohrstäbchen benutzen und kannst dich dann darüber austauschen. Aber ich finde schon, es ist eigenartig, wo sie versuchen, Community, man muss schon darüber nachdenken, wo es Sinn macht, eine Community zu haben. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh, ich will eine Community haben für jeden Menschen auf der Welt, das ist irgendwie eigenartig. Oder wenn ich sage, Community für alle Leute, die Wasser trinken. Eine Community ist oft am stärksten, wenn es einen Schmerzen gibt, einen Pain Point. Also wenn es etwas gibt, das Leute miteinander teilen, das irgendwie Schmerzen hat. Also zum Beispiel, wenn ich sage, oh, Community für Leute, die Wasser trinken, oder wenn ich sage, für Leute, die keinen Alkohol trinken. Auf einmal, Leute, die keinen Alkohol trinken, die haben diesen gemeinsamen Schmerzpunkt, dass sie sagen, andere Leute denken, dass wir eigenartig sind, ich gehe zu einer Bar und ich trinke keinen Alkohol. Und wenn ich dafür eine Community habe, hätte ich, glaube ich, mehr Erfolg als die Community mit Wasser, weil viele Leute trinken Wasser und da hat man keinen gemeinsamen Schmerzpunkt.
Was wäre denn, also ich weiß jetzt nicht, ob diese Wortschöpfung vielleicht ganz falsch ist, aber was wäre denn der Female Pain Point? Weil ich meine, du hast ein All-Female-Netzwerk auf die Beine gestellt. Das ist sicherlich auch was Menschen einschüchtert, was vielleicht auch Backlash erfahren kann. Ich meine, du hast schon erzählt, aus welchem Grund du es gemacht hast, um Frauen im Business zu inspirieren, zu stärken, zu ermutigen. Aber wenn wir jetzt bei diesem Painpoint bleiben, wo wäre der?
Zu einem einfach eine Gründerin zu sein, oder musst du nicht mal eine Frau sein, aber einfach Gründer zu sein, ist ganz schön hart. Wie ich erzählt habe von den, you know, Low Points, Rock Bottoms, einfach, wenn man Gründerin ist, es gibt so viele Sachen, die man selber herausfinden muss. Es ist, manchmal hat man Teammates und jeder Tag ist einfach anders und kann ganz schön hart sein. Und dann umso mehr, wenn man Gründer ist und eine Frau ist, kann es manchmal härter sein. Und dadurch haben wir Pain Points, die recht stark sind und die unsere Mitglieder miteinander verbinden. Und dann haben sie einen Platz, wo sie sich sicher fühlen und offen reden können über diese Pain Points, sowie auch hoffentlich bessere Chancen haben und in auf eine Weise reduzieren sie ihre Pain Points dadurch, dass sie sich nicht mehr alleine fühlen, aber auch sich gegenseitig helfen, größeren Erfolg zu haben.
Also das Netzwerk wäre sicherlich ein ganz anderes, wenn man jetzt sagen würde, es ist eins für Gründer und Gründerinnen, also eben all genders, weil natürlich hätte man dann noch Pain Points, die einen verbinden, aber eben irgendwie wären sie doch broader und nicht ganz so spezifisch.
Das ganz ist, genau.
Meinst. Welche anderen Communities inspirieren, also gibt es da andere, die dich irgendwie inspirieren, wo du sagst, hey, die haben das auch richtig gut hingekriegt?
Ja, es gibt eine vor allem auch Business-Focused Community, die heißt YPO und die gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und was ich toll da finde, die haben so ein Format, das nennen sie, glaube ich, Forum, und dann treffen sich 10 Mitglieder, glaube ich, einmal im Monat und die für, ich glaube, ab sogar 4 Stunden oder so. Und die werden die durch diese monatliche Treffen teilen sie sehr, sehr persönliche Sachen mit. Und ich finde das einfach faszinierend, weil dadurch hat diese Mitgliedschaft eine ganz, ganz starke Verbindung miteinander, dadurch, dass sie dieses Format haben. Und ja, man lernt sich so gut kennen und wenn man redet über Pain Points, die Leute wissen halt ihre Geheimnisse praktisch gegenseitig. Und dadurch, das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso diese Community YPO es schon seit so vielen Jahrzehnten gibt, durch dieses spezielle Format.
Und wenn jetzt jemand zuhört, der selber sagt, wow, ich würde so gerne um dieses eine Thema, was mich so beschäftigt, auch eine Community bauen. Ich wünsche mir, dass ich andere Leute finde, mit denen ich mich zusammentun kann. Seit der Pandemie ist es ja normal geworden, dass man damit online anfängt. Also du hast ja vor 10 Jahren damit angefangen, da war es vielleicht noch normaler, dass man sich in einer großen Stadt erstmal ein Meetup auf meetup.com irgendwas organisiert und das dann öfter macht. Aber inzwischen ist es ja völlig normal, dass man irgendwie einen Discord aufmacht oder einen Slack-Channel oder eine Facebook-Gruppe, wie du sagst, oder eine WhatsApp-Gruppe und erstmal online anfängt. Was würdest du denn als Tipp geben für alle, die zuhören und sagen, das brauche ich auch in meinem Leben und ich habe bisher nicht die Community gefunden, die genau das macht, was ich brauche und möchte. Wie kann man damit anfangen? Was sind vielleicht so die wichtigsten ersten Schritte und die Fehler, die man vielleicht auch dabei machen kann?
Ich würde mit 2 Sachen anfangen. Eine ist einfach zu wissen, dass es wichtig ist, klein anzufangen. Ich denke, viele Leute, die anfangen, sehen größere Communities. Und wenn sie anfangen und haben nur 2, 3 Leute da drin, denken sie vielleicht, dass irgendwas falsch ist. Aber selbst wir haben ganz klein angefangen. Und die ersten Treffen waren eine Person, dann 2 Personen, 2 Personen, 3 Personen. Und das ist total normal. Und ich würde sagen, die stärksten Gemeinschaften haben so angefangen, weil sie dann wirklich eine starke Fundamental Base haben. Und das Zweite ist, einfach zu schauen, wo gibt's die Leute schon? Vielleicht gibt's niemanden in meiner ganzen Stadt oder in meinem ganzen Staat oder ganzen Land, der sich ganz genauso fühlt wie ich. Und da ist der Online-Aspekt wirklich gut. Und es gibt sehr viele Communities, die es kann sein, dass es schon Communities gibt, die man, wo man hinzustoßen kann und zumindest ein paar Leute treffen kann. Und dann sagt man, oh, ich will aber eine Community haben, die ein bisschen anders ist als diese Community, die es schon gibt. Und einfach nicht scheu zu sein. Ich bin mir sicher, dass wenn man sich fühlt, dass es wahrscheinlich andere Leute gibt, die sich genauso fühlen und sagen, ich hätte auch lieber eine Community, die so ein bisschen anders ist und einfach da ein bisschen so experimentieren. Und da gibt es viele Facebook-Groups, wo man suchen kann. Oder wie du erwähnt hast, so Discords und Telegram. Es gibt so viele verschiedene Communities. Und einfach wirklich zu schauen, was sind die verschiedenen Plattformen, die benutzt werden, und zu schauen, ob es da schon was gibt.
Zum Schluss noch ein Blick in deine Zukunft, Gesche, als Global Citizen, was uns immer bei Wunderbar Together total interessiert ist, wie sich so dein Blick auf deine Heimaten, auf Deutschland entwickelt hat, wo du ja schon lange, lange weg bist. Du lebst hauptsächlich schon lange nicht mehr in Deutschland, aber du sprichst die Sprache, wie man hört, absolut perfekt. Du hast sogar deinen Elevator-Pitch hier einfach so übersetzt auf Deutsch und redest die ganze Zeit über dein Business. Welche Rolle spielt Deutsch in deinem Leben heute? Wie guckst du so auf den deutschen Teil deiner Seele, deiner Identität?
Erstmal danke, dass du gesagt hast, dass ich perfekt Deutsch spreche. Ich werde das niemals vergessen, dass du das gesagt hast. Und ich habe 2 Kinder, die sind 3 und 4 Jahre alt. Und seitdem ich Mutter geworden bin, fühle ich mich sogar noch deutscher, weil ich mit ihnen Deutsch spreche regelmäßig jeden Tag und versuche, dass sie das wirklich gut lernen. Und genau in einer Woche, genau Donnerstag nächste Woche, fliege ich nach Deutschland mit beiden Kindern. Also ich und für eine Familienfeier mit unseren deutschen Verwandten. Also ich fühle mich stark verbunden mit Deutschland. Und es ist lustig, wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich mehr amerikanisch. Und wenn ich in Amerika bin, fühle ich mich mehr deutsch. Und ja, und ich bin für immer deutsch und ich werde mich für immer da verbunden fühlen. Und ich denke, ja, ich bin Deutsche, die in Amerika wohnt. Also das ist vielleicht der beste Weg, das zu beschreiben. Aber ich bin auch chinesisch und ich bin auch viele andere Sachen außer meinen Staatsbürgerschaften.
Du hast ja auch an deinem deutschen Namen, der ist ja ein sehr deutscher Name, Gesche Haas, hast du aber noch einen anderen, du hast noch einen chinesischen Namen drangehangen, oder?
Ja, und ich finde es auch toll, dass du sagst, dass es ein sehr deutscher Name ist, weil manchmal treffe ich Deutsche und die haben den Namen Gesche noch nicht gehört. Also ist ja nicht so ein bekannter deutscher Name. Es kommt eigentlich von Gertrud.
Und das ist Norddeutsch.
Ja, ganz genau.
Also für mir war das auf jeden Fall doch sehr geläufig.
Ja, das finde ich super. Und ja, manche Deutsche haben es noch nicht gehört. Aber ja, und manchmal habe ich meinen mittleren Namen dort, der chinesisch ist. Weil oft Leute sehen mich und die denken nicht, dass ich asiatisch bin. Deshalb schreibe ich den Namen, meinen mittleren Namen öfters da, damit Leute zumindest eine Ahnung haben, oh, vielleicht ist sie deutsch und noch was anderes.
Ah, okay, aber ich habe es in deiner E-Mail gesehen, wenn man von dir E-Mails kriegt, dann steht das mit drin. Wie spricht man das so aus, dass das für dich gut klingt?
Yi, sagt man, aber es ist kantonesisch eigentlich. Wenn ich meinen kantonesischen Namen einen anderen kantonesisch Sprechern mitteile, erklären sie mir aber, wie man das richtig ausspricht. Also anscheinend spreche ich es auch nicht ganz richtig aus, aber ich sage Yi.
Also würde man sagen Gesche Yi Haas oder wo würde man das hinpacken? Dann?
Ja, genau, so würde man es sagen. Also ich schreibe es meistens da, ja. Aber meistens stelle ich mich einfach vor als Gesche, was kompliziert genug ist für die meisten Leute.
Aber kompliziert ist ja auch was du gesagt hast, ich fühle mich als, in Deutschland fühle ich mich dann als Amerikanerin. Woran merkst du das denn?
Ja, weil mittlerweile habe ich schon ein bisschen einen Akzent und wie auch das Catalina gesagt hat, ich bin sehr viel offener, glaube ich, als die meisten Deutsche und sie merken halt einfach, dass ich ein bisschen anders bin. Aber ich bin auch anders, wenn ich in Amerika bin, als die meisten Amerikaner. Aber dadurch, dass ich auch einen Akzent habe im Englischen und ein bisschen anders kommuniziere, selbst wenn ich die Sprache spreche, merke ich halt meinen deutschen Teil mehr unter Amerikanern und meinen amerikanischen Teil unter Deutschen.
Wunderbar Together. Ich meine, so heißt unser Podcast. Und irgendwie zusammen macht es dann das Bestmögliche. Wo siehst du euch denn als Family? Du hast ja einen Amerikaner geheiratet, bis ihm nach Jackson Hole gefolgt, wo wir jetzt gelernt haben, kein Loch, sondern ein wunderschönes Tal. Wo siehst du euch denn, deine Kinder sind ja noch klein, aber wo siehst du euch denn in der Zukunft? Siehst du euch da auf der Farm zwischen den Kojoten und den Hühnern oder siehst du euch doch eher in Deutschland, irgendwo in der Stadt? Wo zieht es dich so hin?
die Zukunft, die du beschrieben hast auf einer Farm, wäre die ideale Zukunft für meinen Ehemann. Und wir haben dieses Gespräch recht oft, wo ich sage, Jackson ist super, aber ich würde idealerweise nicht irgendwo wohnen, wo es noch weniger Menschen gibt. Und wenn es nach ihm ginge, würden wir irgendwo wohnen, wo es gar keine Menschen gibt.
Oh, wow.
Also die Antwort ist, ich weiß es nicht. Wir beide haben Firmen, die fully remote sind. Wir könnten also egal eigentlich wo wohnen. Aber ich sage immer, es kann sein, dass wir in Jackson Hole noch 10, 20 Jahre sind. Es kann sein, dass wir in 10, 20 Monaten woanders umziehen. Ich habe die Antwort nicht ganz. Ich würde liebend gerne in Europa wohnen, aber er überlegt sich das noch so ein bisschen. Was wir jetzt vorhaben, ist nächsten Sommer hoffentlich in Europa zu verbringen. Und ja, wie alle Leute, die verheiratet sind, werden das wahrscheinlich wissen. It's always up for negotiation.
aber du versuchst ihn so ein bisschen anzufüttern, ja? Also du bringst ihn so nach Europa und versuchst so ein bisschen ihm zu zeigen, wie cool das da ist, wenn ich das richtig höre.
Ganz genau. Und er mag Europa auch, aber er sagt, oh, es ist besser zum Besuchen als zum Wohnen und mit der Zeitverschiebung und allem Möglichen. Aber dann erinnere ich ihm dran, wir wohnen die ganze Zeit in Amerika und ich bin Europäerin. Also so ein bisschen, das gehört halt dazu mit dem Negotiation, dass wir einen Weg da finden.
Ich finde es faszinierend, dass du als Mensch, als People Person, die Menschen zusammenbringt, dass du ja so eine Gravitational Force hast, die dich immer zu Leuten hinzieht und ihn zieht es von Leuten weg in die Einsamkeit. Das ist ja sehr irre spannend zwischen euch beiden. Kommt er aus der Einsamkeit? Ist er in Einsamkeit groß geworden auf einer Farm oder woher kommt das bei ihm?
Er kommt von Minnesota, also er kommt auch von einer kleinen Stadt. Und daher kommt das vielleicht. Und er sagt immer, er mag Tiere lieber als Menschen. Aber ich glaube, wir passen gut zusammen. Weil ich glaube, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre mit jemandem, der Menschen total liebt, ich weiß auch nicht, ob das so gut klappen würde. Und ja, und er passt halt auf die Kinder auf, wenn ich zum Beispiel auf ein Boot gehe mit 3000 Leuten, wo ich dich getroffen habe. Also es passt schon. Jemand muss auf die Kinder aufpassen. Es können nicht beide aufs Boot gehen.
Ich fände es auf jeden Fall toll, wenn ihr noch ein bisschen in Wyoming bleiben würdet und diese Negotiations vielleicht noch ein paar Jahre verschieben würdet. Weil in meiner Wunschvorstellung machen wir irgendwann so eine wunderbar Together-Bus-Tour oder so durch die USA und fahren from coast to coast. Und es wäre ja doof, wenn wir irgendwie 4000 Kilometer geradeaus fahren müssten oder noch mehr und niemanden interviewen könnten auf dem Weg. Deshalb.
Okay, ich werde sicherstellen, dass ich entweder hier bin oder jemanden, einen sehr coolen Deutschen für euch habe. Ich kenne sehr viele Deutsche eigentlich in unserer Nachbarschaft. Unsere Nachbarn, ich habe so ein Glück, unsere Nachbarn sind deutsch. Also ich werde jemanden für euch finden, wenn es nicht selber ich bin.
Wow.
Oder du musst uns Sandra Bullock vorstellen.
Ja.
Musst du noch eine
und ihr Deutsch beibringen, beides. Kein Problem.
Ja, beides.
Das machen wir. Der Wunderbar Together Roadtrip wird auf jeden Fall nicht durch Kansas fahren. Und nicht nur, Katharina, sondern auch durch
also.
Wyoming. Vielen, vielen Dank, Gesche, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir geben am Schluss immer noch einmal das Mikrofon ab. Was möchtest du noch loswerden an alle, die zuhören? Gibt es noch irgendeinen Gruß, den du richten möchtest? Oder vielleicht hast du ein Lebensmotto, was du noch teilen möchtest? Your 30 seconds.
Wenn ihr die Chance habt, nach Amerika zu kommen, das ist super. Aber auch Deutschland ist so toll. Und ich finde, was so einfach ist, dass man immer denkt, man sagt auf Englisch, the grass is greener on the other side, dass man denkt, ach, wo immer ich wohne, ist blöd, ich wäre so gerne woanders und einfach mehr selber wertzuschätzen, was man eigentlich hat. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste im Leben, weil man kann so hart arbeiten, um etwas anderes zu bekommen und wenn man es endlich geschafft hat, dann merkt man so, oh, ich hatte es schon so gut, bevor ich das gemacht habe. Und ich denke, das ist wirklich das Wichtigste, dass man merkt, wie gut man es hat, auch wenn man noch Träume hat.
Dreamers and Doers im Gesche Haas.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns riesig, weiterzuhören von dir aus Wyoming und weiter auch von dir zu hören, was mit deiner Community passiert. Ich hoffe, dass du ein paar Anmeldungen bekommst, ein paar Bewerbungen, will ich damit sagen, nach unserem Podcast und wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen, vielen lieben Dank. Es hat so viel Spaß gemacht.
Yay, danke.
Tschüss. Vielen Dank. Ciao.